Ines?
Janik?
Ines, bist du das?
Ja.
Wahnsinn, gut siehst du aus, hey.
Dankeschön.
Eine neue Kette?
Ja, neue Kette und neue Brille tatsächlich auch.
Ins Oktagon ein bisschen, oder?
Ja, ein kleines doppeltes Oktagon, das ist richtig.
Mensch, ist das ja ewig hier, wie geht's dir?
Gut. Ist ein schöner früher Sonntagmorgen.
Ja.
Genauso wie ich es mag. Also mir geht's blendend. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Ja, auch. Ich bin gerade aufgestanden, habe mir noch einen Kaffee warm gemacht, beziehungsweise ich habe mir Kaffee rausgelassen, der war dadurch auch warm. Und es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Es ist sehr, sehr lange her. Jetzt mal auch an euch gerichtet da draußen. Es ist sehr, sehr lange her, dass wir miteinander gesprochen haben hier in diesem Podcast-Format. Und zu euch da draußen. Wir wollen euch mal kurz erklären, was da eigentlich los war. Wir haben im August, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, haben wir gesagt, wir machen eine kleine Pause, eine Sommerpause und sind Ende September wieder da. Ja, waren wir nicht. Wir haben jetzt den 18. Oktober. Wir saßen aber nicht nur auf der faulen Haut rum, sondern wir haben ein bisschen mal den alten Staub von unserem Podcast so ein bisschen weggeblasen und guckt, was ist denn da eigentlich? Und nach einem Jahr Hochrats, nach, glaube ich, fast auch über einem Jahr Podcast, haben wir beide gemerkt, da muss ein bisschen eine Veränderung rein irgendwie. Ein bisschen neuer Schwung, ein bisschen neues Konzept, damit es einerseits für uns spannend bleibt, damit wir auch weiterhin der Bock drauf haben, das zu machen, damit es aber auch für euch ein bisschen besser wird und beziehungsweise ein bisschen strukturierter. Das heißt, wir haben ein neues, nagelneues Konzept und das wollen wir euch ganz kurz vorstellen. Und zwar schauen wir, werden wir pro Podcast einen Film, eine Serie, eine Miniserie, eine was auch immer, eine Doku, ein Musikalbum, jetzt wollen wir mal ganz groß anschauen und den werden wir in der kommenden Folge dann besprechen. Ihr habt sozusagen dann eben auch, das werden wir ankündigen auf Social Media, ihr habt dadurch auch 2 Wochen Zeit, diesen Film, diese Serie etc. anzuschauen und in der Folge werden wir diesen Film dann oder diese Serie auseinanderlegen, besprechen, drüber quatschen. Damit das Ganze aber ein bisschen lockerer wird, haben wir uns noch ganz, ganz viele lustige...
Ja, da geht's aber auf meiner Straße hier.
Ich dachte, es wäre bei mir.
Nee, es ist bei mir.
Ja, gut. Damit das Ganze auch ein bisschen lockerer wird, haben wir uns auch lustige Rubriken überlegt, wirklich ein paar, die wir auf Halde haben, die zum Film oder zu der Serie im Großen passen. Das wird das große Ding sein. Ich hoffe, ihr findet das cool. Für uns wird es auch das erste Mal sein. Wir grooven uns da jetzt so gemeinsam rein. Wir wollen aber natürlich bei euch jetzt noch mehr einbinden als davor war. Davor war es ja nicht so viel. Jetzt sollt ihr einen größeren Part übernehmen. Es wird Zuschauerfragen geben, die wir auf Instagram stellen werden. Ihr dürft gerne, wie gesagt, den Film mitschauen und eure Meinung dazu äußern. Wie das Ganze aussieht, werden wir jetzt in den kommenden Wochen sehen. Wie gesagt, folgt uns da vor allem auf Social Media, auf Instagram. Da wird es dann ein paar mehr Infos geben. Aber das so mal grob. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Folge und zu einer neuen Folge gehört natürlich immer auch der Orga-Part mit Enos.
Genau. Erstmal habe ich mir gerade die spannende Frage gestellt. Erstmal vielen lieben Dank, dass du unseren lieben Podcast Kopfkino nochmal so schön neu vorgestellt hast.
Sehr gerne.
Ich habe mich gerade gefragt, fängt dann unsere Zählung neu an? Oder sagen wir jetzt, okay, jetzt ist Staffel 2.
Das war die längste Staffel 1 der Welt.
Das war eine lange Staffel 1, das ist halt so eine Sitcom, die einfach nicht aufhört. Aber das können wir ja auch mal, das diskutieren wir im Off, sage ich mal. Der Orga-Part. Genau, uns könnt ihr hören auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, via RSS-Feed und auf den verschiedenen Kanälen von 4001 Reviews, mit denen sind wir nämlich immer noch in einer freudigen Partnerschaft, könnte man sagen. Das heißt, ihr könnt zwar auf deren Website, auf deren YouTube-Kanal und auf deren Soundcloud. Wenn ihr uns irgendwie erreichen wollt, geht das am besten über Social Media, das heißt über Twitter, Facebook oder Instagram. Könnt es auch gerne auf Letterboxd folgen, wenn ihr so ein bisschen Film interessiert seid, was ihr vermutlich seid, wenn ihr unseren Podcast hört, nicht zu unserem Familien- oder Freundeskreis gehört. Und wenn ihr ein bisschen was Längeres zu schreiben habt, dann geht es natürlich auch über Instagram oder so. Oder aber auch über unsere E-Mail-Adresse kopfkinopodcast@gmail.com. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe vergessen zu sagen, dass ihr uns auch über Podigee hören könnt. Macht aber sowieso relativ wenig Leute, von daher habe ich es jetzt mal ausgelassen. Genau, das sind so die Quellen, über die ihr uns hören und erreichen könnt.
Die erste Folge in diesem neuen Konzept ist ein ganz besonderer Film. Nicht irgendwie, weil er uns besonders gut gefallen hat, vielleicht das schon, werden wir gleich herausfinden, sondern weil er in diesem Jahr 2020 eine enorme Brisanz hat, ein Film, der sehr, sehr viel diskutiert wurde, allein, dass er ins Kino gestartet ist. Natürlich rede ich von Tenet, dem neuen Film von einem meiner Lieblingsregisseure, Christopher Nolan. Wir werden heute den Film mal genau anschauen, wie die Handlung ist. Wir versuchen es zumindest, die zusammenfassen, was sehr, sehr schwierig ist, was wir daran gut fanden, was wir nicht gut fanden, was die Brisanz eben ist. Haben aber davor, mal ein bisschen reinzukommen, ein bisschen das Ganze aufzulockern, unsere erste Rubrik in der Christopher Nolan Edition, und die heißt Entweder oder. Du hast dir drei lustige Entweder oder Fragen überlegt. Stell dir doch mal gerne.
Genau. Also, ob sie jetzt tatsächlich lustig sind, hängt vielleicht auch ein bisschen von deiner Antwortkreativität ab.
Ich habe mich nicht darauf vorbereitet.
Okay.
Aber das muss ja immer spontan sein.
Genau, es muss immer mega spontan sein. Alles sehr authentisch hier. Genau, ich stelle dir jetzt drei Entweder-Oder-Fragen und du musst dich für eine der Optionen entscheiden und vielleicht kurz begründen, warum. Mhm. Und die erste Entweder-Oder-Frage ist Dunkirk oder 1917? Wohlwissend, dass 1917 nicht von Christopher Nolan ist, aber praktisch beide die exemplarischen Kriegsfilme der letzten paar Jahre.
Die werden oft miteinander verglichen und ich habe die auch in meinem Kopf so miteinander verglichen ein bisschen. Beim ersten Mal Dunkirk schauen, also ich habe ihn bisher auch nur einmal gesehen, aber da weiß ich noch, dass ich im Kino saß und meine Hände so in den Sitz reingekrallt habe, weil es sehr, sehr intensiv war und unfassbar spannend. Bei 1917 hatte ich aber ein Erlebnis, das habt ihr vielleicht in einer der Podcast-Folgen gehört, das ich selten hatte. Ich habe vor Glück geweint im Kino, weil es gibt eine Szene am Ende, da habe ich einfach nur mein Glück nicht fassen können, sowas zu erleben im Kino. Und ich war einfach berührt und ergriffen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ist mir mehr im Kopf hängen geblieben? Klar, Dunkirk ist eine Weile her, da habe ich aber nicht so das Bedürfnis, den direkt nochmal zu schauen. Bei 1917, der hat mich emotional echt gepackt. Deswegen 1917.
Okay. Also erstmal, Chrissy Nolan, das ist schon mal eine schlechte Nachricht für dich, dass man sich hier gegen dich entscheidet. Die nächste Frage ist vermutlich ein kleiner No-Brainer. The Dark Knight oder Watchmen?
Ja, das ist bei mir ganz klar. Also ich liebe die Watchmen-Serie. Den Film fand ich gut, aber da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Die Comics habe ich nicht gelesen. Der Dark Knight, ganz klar. Der ist in meiner Top 5 All-Time-Favorite-Liste mindestens unter den Top 5, klar. Da passt alles. Da habe ich tausende Geschichten dazu zu erzählen, die ich jetzt gar nicht rausholen will. Könnt ihr gerne die erste Folge Yannicks Lieblingsfilme anhören. The Dark Knight, ohne Wenn
und
Aber.
Okay. Und jetzt eine Frage, bei der ich mir gedacht habe, dass sie vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Weiß ich aber nicht. Mhm. Inception oder Interstellar?
Ich habe beide tatsächlich letztens erst wieder angeguckt, weil ich hatte vor oder nach Tenet so einen kleinen Nolan-Marathon, wenn man ihn bezeichnen kann, mit 3-4 Filmen, die ich geschaut habe. Ich liebe beide Filme. Ich liebe beide Soundtracks. Ich finde die Geschichten, das liebe ich ja Nolan eh, diese originären Geschichten, das ist einfach großartig, wie der das immer macht. Aber auch da gehe ich immer mit der emotionalen Tragweite, dem Impact, den es auf mich hatte. Und das war bei Interstellar größer. Da gibt es eine Szene, wie er auf seine Kinder trifft per Videos. Das ist schon relativ früh am Film und die zerreißt mich jedes Mal. Und außerdem, es gibt auch kaum einen schöneren Film. Von dem her, Inception ist ein überragender Film, aber Interstellar hat mein Herz.
Okay, ja, dann hat Chrissy Nolan doch wenigstens 2 Punkte mit nach Hause genommen. Ich werde es ihm mitteilen, wenn wir später Kaffee trinken gehen. Ja. Ja, und das war dann tatsächlich schon entweder oder. Kurz, knackig, um langsam in das Thema Christopher Nolan bzw. Christopher Nolans neuen Film reinzugleiten. Und dann schreiten wir direkt mit großen Schritten weiter, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Tenet. Zu Tenet, genau.
Das ist das Besondere wieder bei Tenet. Es ist ein beziehungsweise eine Symbiose von Drehbuch und Regie, die Nolan da vereinnahmt. Das heißt, er hat wieder beides gemacht. Das ist wieder eine sehr komplexe, sehr zeitbezogene Geschichte. Er hat sie aber auch nicht nehmen lassen, hat auch gleichzeitig die Regie geführt. Ich weiß gar nicht, ob sein Bruder wieder mitgeschrieben hat. Das habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht
rausgefunden. Glaub nicht diesmal.
Ja. Machen die manchmal ganz gerne, haben sie zumindest bei The Dark Knight zum Beispiel gemacht. Und ich bin großer Fan des Casts mit den zwei Hauptdarstellern, David Washington, das ist der Sohn von Denzel Washington, das habe ich auch erst danach rausgefunden. Und ich glaube, der spielt bisher zumindest einen größeren Rollen nur in The Black Klansman, oder?
Ja, also John David Washington kennt man, wenn man ihn kennt, wahrscheinlich aus Black Klansman. Und es gibt, glaube ich, noch so eine HBO-Serie, die heißt Ballers mit Dwayne The Rock Johnson. Ich weiß nicht genau, worum es da geht. Und da spielt er wohl auch einen der Hauptcharaktere, wenn ich mich da nicht komplett irre. Aber so richtig groß leinwandmäßig ist er, glaube ich, noch gar nicht so unterwegs. Also der ist gerade so
da kommt.
Im Kommen, genau.
Aber ich glaube, der zweite Part des Casts, der Hauptdarsteller, der war für viele so ein Hinhörer, denn es ist Robert Pattinson. Mhm. Ich weiß nicht, wie du darauf reagiert hast, beziehungsweise wahrscheinlich, wir sind versiert genug, dass wir wissen, dass Robert Pattinson mehr kann als nur Twilight. Aber ich glaube, für viele war es tatsächlich so ein kleiner Hingucker, der Vampir aus Twilight spielt jetzt in so einem Blockbuster mit. Finde ich mal ein bisschen schade, dass der das irgendwie bei vielen im Mainstream, sage ich mal, nicht losbekommt. Aber dazu kommen wir später auch nochmal. Ich liebe ihn in diesem Film. Ich liebe, wie er aussieht. Ich liebe, wie er sich gibt.
Geil. Ja, das stimmt. Er sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein junger Christopher Nolan. So mit seinem blonden Haaren und seinem Schal. Weil der Christopher Nolan auch immer so rumrennt. Nee, aber irgendwie ich habe mich so auch sehr gefreut.
Philosophiestudent oder irgend sowas.
Ja, stimmt. Und sonst, also am Cast kannst du sonst aber auch ja nicht so wirklich meckern. Also nee. Kenneth Branagh, das ist ja eine durchaus bekannte Hausnummer. Ob man seine Rolle jetzt gut findet oder nicht, kann man drüber streiten, kann man vielleicht doch mal später drüber sprechen. Mhm. Und Elizabeth Debicki in der, ja, man könnte es weibliche Hauptrolle nennen, aber das wäre schon sehr, sehr, sehr gönnerhaft.
Eine sehr große Frau.
Trotzdem, eine große Frau, das stimmt. Immer eine Freude, sie zu sehen, weil die einfach eine extrem talentierte Schauspielerin ist. Ich freue mich, dass sie jetzt auch irgendwie mehr macht, beziehungsweise mehr im Mainstream, auch vom Mainstream anerkannt wird.
Mhm. Genau. Noch kurz zwei Sachen, dass wir so die Hard Facts abschließen. Die Kamera wurde gemacht von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, heute van Heutema.
Wahrscheinlich heute.
Heute van Heutema.
Heutema, ja. Irgendwie so.
Keine Ahnung. Der hat die Kameraarbeit für Nolan schon bei Interstellar, bei Dunkirk und jetzt eben bei Tenet auch gemacht. Und der Score, ich glaube, den müssen wir noch kurz hervorheben, ist von einem Isländer.
Dem Isländer,
ja. Nach dem Tod von Johan Johansson, der davor irgendwie die ganz großen Dinger gemacht hat, wie Arrival, Entdeckung der Unendlichkeit. Es ist jetzt irgendwie an Zeit des Ludwig Göransson oder Goransson. Der hat The Mandalorian den Score gemacht. Kennen wir alle, lieben wir alle, hoffe ich mal. Bei Black Panther konnte man ihn schon hören, jetzt eben auch bei Tenet. Die Isländer sind irgendwie mega talentiert. Irgendwie, was die da auf der Insel machen, keine Ahnung, aber es funktioniert.
Ja, das stimmt. Also da habe ich nichts hinzuzufügen. Isländer sind gerade richtig krass im Score-Game auf jeden Fall unterwegs.
Dann würde ich echt dir gerne den schweren Kollaps der Handlung geben.
Nett,
danke. Denn das ist sehr. Aber du kannst es auch versuchen, so einfach, so simpel wie möglich runterzubrechen, weil ich glaube, komplett das Ding auseinanderzunehmen, ist unmöglich.
Ja, ich gebe mein Bestes. Ich werde das in zwei Sätzen machen. In zwei Sätzen, die ich mir, glaube ich, aus Wikipedia und IMDb zusammengeschustert habe. Genau, es geht um einen namenlosen Protagonisten, der bekommt einen Auftrag. Da weiß man, glaube ich, gar nicht genau, von wo dieser Auftrag kommt. Man weiß nur, dass er einen Auftrag bekommt. Und er muss die Welt vom Untergang bewahren. Wie sollte es anders sein?
Ja. Vor dem Dritten Weltkrieg, der kommt.
Vor dem Dritten Weltkrieg. Und dieser Auftrag ist aber natürlich nicht so easy peasy. Geh nach A und hol dann die Information für B und mach B dann kaputt und fertig aus. Auf dieser Mission wird er mit der Zeit, dem Lauf der Zeit konfrontiert. Im Grunde. Wie Zeit an sich wird, sag ich mal, ein bisschen auf den Kopf gestellt. Zwinker-Smiley. genau. Und das ist im Grunde so einfach, wie ich den Plot beschreiben kann.
Ja.
Tatsächlich könnte ich auch nicht weiter ins Detail gehen, weil ich würde es nicht schaffen. Ich könnte dir den Plot jetzt nicht nochmal runterbeten, weil ich das nicht richtig gecheckt habe, glaube ich.
Ja. Also ich habe den auch, ich war zweimal drin im Film. Ein Grund war auch, dass ich ihn beim ersten Mal nicht vollends verstanden habe und auch durch die ganzen Artikel, die ich gelesen habe. Ich glaube, die Leute, die den Artikel darüber schreiben, ich habe selbst einen darüber geschrieben, die machen sich's da auch leicht. Sie versuchen, das oberflächlich zu erklären und sagen, da den Rest, hier, Spoiler, bla bla bla. Es ist direkt. Also ich freue mich tatsächlich auf den Tag, wenn er kommen sollte, wenn das Nolan ihn erklärt, aber Nolan macht das eigentlich nie. Also bei Inception lässt er ja auch immer komplett offen, ob das Ende jetzt, ich will es jetzt nicht spoilern, ob es so ist oder so. Aber ich kann man schon mal sagen, bin sehr, sehr großer Fan des Films. Du bist eher ein bisschen zwiegespalten.
Das ist richtig.
Ich würde trotzdem erstmal sagen, wir gehen aufs Positive. Was fandst du denn, gut an dem Film? Was hat dir Spaß gemacht? Was ist schön?
Ja, also da kann ich einmal einen Punkt aufgreifen, den du vorhin schon genannt hast, und zwar den Score. Oh, den fand ich tatsächlich ziemlich cool. Also vor allem, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt richtig ist, gefährliche Halbinformation, aber ich glaube, der wurde ja auch irgendwie während der laufenden Pandemie irgendwie fertiggestellt und die KünstlerInnen haben dann zu Hause ihre Instrumente aufgenommen und Ludwig Göransson hat das dann irgendwie zusammengebastelt und dafür, dass das in so einer Zeit entstanden ist, finde ich den echt krass gut. Der hat so ein paar Songs, die sind sofort in meine Filmplaylist gewandert. Ja. Zum Beispiel dieser Song, den man auch im Trailer hört, dieses Hintergrundmusikstück. Das hat mir richtig gut gefallen. Also, wenn er nicht so doll gedröhnt hätte, aber dazu später mehr.
Als ob der Bass einen so in Sitz drückt, war zumindest beim Anfang irgendwie. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man so lange nicht mehr im Kino war und nicht mehr weiß, wie so ein richtiger Bass klingt. Aber es war, als ob es mit der ganzen Wucht ist man im Kinosessel versunken.
Ja, das stimmt. Also das wäre auf jeden Fall was ich auf der positiven Seite zu nennen hätte, neben ein paar anderen Punkten noch. Können aber auch gerne Ping-Pong-mäßig das so durchmachen, damit ich nicht alles auf einmal runterratter.
Also ich bin halt erstmal zuallererst froh, dass der im Kino lief, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, für mich ein großer Punkt. Es ist ja, sagen wir mal, während einer Pandemie nicht gerade ein leichtes Unterfangen, so einen Blockbuster ins Kino zu bringen, weil man nicht weiß, haben die Leute überhaupt Lust aufs Kino, trauen sie sich? Dann Punkt 1, Punkt 2 sind ja nicht mehr viele Kinos offen, in den USA zumindest. Deswegen habe ich mich einfach ultra gefreut, mal wieder ins Kino zu gehen und deswegen war ich auch ein zweites Mal drin, weil ich das Erlebnis war einfach herrlich. Ich bin beim Score, bin ich absolut bei dir. Den fand ich so geil. Es ist jetzt kein Score, den ich jetzt irgendwie, ich glaube, das Hauptstück geht so 7-8 Minuten und ist schon sehr speziell, aber ich fand ihn großartig in dem Film. Die Hauptdarsteller, wie gesagt, das ist einfach unfassbar. Also ich manche sagen so, dass sie ein bisschen blass sind. Also der David Washington im Zusammenspiel mit Pattinson, ich fand es aber genau perfekt irgendwie.
Mhm.
Und ich glaube, so der größte Punkt, was ich an dem Film mag, ist es mal wieder eine originäre Geschichte. Also das gibt es halt einfach irgendwie heutzutage eher selten. Es sind viele Remakes, es ist eher adaptiert von irgendwas. Nolan macht es tatsächlich oft, er schreibt einfach selbst Geschichten. Es sind sehr komplizierte Geschichten, oftmals die viel mit Zeit zu tun haben. Aber gerade für ein paar Szenen dieser Inversion, muss ich wirklich sagen, sowas habe ich im Kino noch nicht erlebt.
Mhm.
Das muss ich einfach wertschätzen, wenn ich da sitze und einfach fasziniert bin und mich frage, wie die zum Teufel das gedreht haben. Dafür lohnt es sich immer, ins Kino zu gehen.
Ja, das sind Punkte, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen, auch halt, oder beziehungsweise teilweise anschließen, vor allem den Punkt zu der originellen Idee.
Ja.
Da habe ich nämlich tatsächlich gestern erst drüber nachgedacht, weil ich mit meinem Mitbewohner Aquaman geguckt habe. Und da ist mir aufgefallen, Aquaman ist zwar so filmmäßig eine neue IP vielleicht, aber das basiert ja auf was. Also es ist zwar schon irgendwie neu gedacht, aber irgendwie auch nicht. Und wenn man sich mal so die Filmlandschaft anguckt, ist ja sehr viel Adaption und sowas, was ja auch vollkommen okay und normal ist. Das gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Aber das ist dann auch irgendwie mal schön, eine originelle Idee, eine neue Idee, eine frische Idee, zu sehen und zu erleben. Ja. Ob das dann jetzt im Endeffekt einen befriedigt, so wie die Idee ausgespielt wurde, ist eine andere Sache, aber du hast recht, allein die Tatsache, dass es so eine neue Idee ist, finde ich, sollte man wertschätzen irgendwie.
Ja.
Und um noch die positiven Punkte zu ergänzen, ich fand die Kampfchoreografien, und da nehme ich jetzt auch einfach mal die Practical Effects mit rein, wirklich beeindruckend. Also Christopher Nolan, den kennt man ja sowieso für viele Practical Effects, wenn möglich gar keinen CGI und VFX und so. Und das war wirklich beeindruckend, diese riesigen Setpieces so zu sehen, das mit dem Flugzeug genau, wo dann wirklich alles perfekt ineinander greifen muss und auch alles perfekt ineinander greift, jede Bewegung sitzt und vor allem dann halt auch so invertierte Bewegungen, die müssen ja auch irgendwie sitzen so. Und das ist wirklich, das war wirklich beeindruckend, das so zu sehen, auch vom Cast zu sehen, dass sie das so hinbekommen, alles. Mhm. Das war echt, das hast du gerade, glaube ich, schon gesagt, sowas hat man noch nicht so gesehen. Mhm. Und das stimmt, sowas hat man tatsächlich noch nicht in der Form so gesehen. Das fand ich ziemlich cool.
Das ist halt ein Film, der, ich glaube, der funktioniert auch viel, 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 viel besser im Kino als zu Hause im Heimkino, sage ich jetzt mal irgendwie. Allein vom Sound, klar, aber auch von der, du brauchst nicht riesen Leinwand für solche großen Szenen. Und ich glaube, der zieht einen zu Hause gar nicht so in sein Bann. Deswegen bin ich auch so froh, dass er ins Kino gekommen ist und dass ich ihn dort auch zweimal gesehen habe. Und ansonsten kann ich noch abschließend sagen zu meinen positiven Punkten, aber ich habe eigentlich fast nur positive Punkte, aber er fühlt sich, finde ich, null lang an. Also ich finde, der hat ein ziemlich gutes Pacing, meiner Meinung nach. Ich dachte beim zweiten Mal schon wieder, krass, schon wieder vorbei. Und das eben das Ding ist, beim zweiten Mal war er für mich noch besser, weil ich auf viel mehr Dinge geachtet habe, die ich beim ersten Mal halt übersehen habe, weil man dermaßen überfordert ist von den ganzen Geschehnissen. Mhm. Beim zweiten Mal hat man natürlich auch ein bisschen was gelesen, kann ein bisschen auf vieles achten. Mhm. Und wenn sich da noch mehr zusammentut, ist man einfach noch beeindruckter von dem Ganzen, was Nolan da geschaffen hat. Ich habe immer noch nicht komplett alles verstanden. Ich könnte dir jetzt nicht immer noch komplett sagen, wie es funktioniert und wie das alles funktioniert mit der Inversion und bliblablub. Aber vielleicht beim vierten Mal und wahrscheinlich wird mir beim fünften Mal immer noch was Neues auffallen. Und das finde ich schön. Man merkt, ich bin begeistert. Wir haben da schon ein bisschen drüber geredet. Es ist ja schon eine Weile her, dass wir im Kino waren. Du meintest eben, dass du... letztens haben wir uns auch noch getroffen, da meintest du auch, nee, irgendwie, du hast gerade gar keinen Bock, den nochmal zu gucken. Woran lag das?
Ja.
Was sind so die Kritikpunkte bei dir?
Ja, also erstmal auf einer technischen Ebene fand ich die Mischung nicht sonderlich gelungen. Also, ich habe den im englischen O-Ton geschaut, in einem großen Kino, zugegeben auch ein bisschen am Rand. Also nah an den Boxen auf der rechten Seite. Aber ich bin das ja auch gewohnt irgendwie bei so Actionfilmen, dass es da viel wuchtiger zugeht als irgendwie bei einem Drama oder sowas oder bei einem Historienfilm. Aber hier fand ich, war das so dröhnend, so laut, so überladen, dass ich teilweise irgendwie Dialoge nicht richtig mitschneiden konnte und mir dann natürlich teilweise auch wichtige Informationen möglicherweise gefehlt haben. Mhm. Jetzt habe ich mit einer Freundin geredet, die den Film auf Englisch und auf Deutsch geschaut hat. Und sie hat gesagt, tatsächlich ist das einer der wenigen Filme, wo sie die deutsche Version bevorzugt, weil da die Mischung irgendwie besser gelungen ist.
Ja, ich habe es auch auf Deutsch gesehen und ich habe von vielen gehört, dass es eben so dröhnend sein soll. Und klar, es ist laut, aber ich habe zumindest nicht das Problem gehabt, nichts zu verstehen. Mhm. Aber das ist natürlich blöd, sag ich mal. Ja. Klar, wenn man bei einem Film viel verstehen muss und dann nicht viel akustisch versteht.
Genau. Also das wäre so ein Punkt, wo ich sage, ja, kann man vielleicht noch drüber hinwegsehen, dass die Mischung, obwohl bei Christopher Nolan, bei seinem Perfektionist eigentlich nicht, aber das wäre so ein Punkt. Was ich auch noch hätte, wäre die Handlung. Also erstmal, zugegeben, ist die Handlung sehr kompliziert, da kann man drüber streiten, ob die sich irgendwie dem Publikum anbiedern muss und einfach sein muss. Ich würde da tatsächlich sagen, nein, aber in diesem Fall wurde der Bogen ein bisschen überspannt. Vor allem, wenn mir dann so ein Spruch reingedrückt wie, ja, versuch nicht jetzt zu verstehen oder du musst es nicht verstehen. Denke ich mir, da macht man sich aber schon irgendwie ein bisschen leicht. So.
Wird sogar im Film gesagt, oder?
Genau, da wird im Film zum Protagonisten gesagt und dann denke ich mir so, ja, ist das jetzt dein Freifahrtschein, dass du dann hier irgendwie alles ausprobieren darfst? Und
das ist wie bei Lost.
Ja, und das finde ich irgendwie einfach ein bisschen schwach. irgendwie. Ja. Also ich habe gar kein Problem damit, wenn ein Film endlos kompliziert ist, aber du musst mir halt, finde ich, als Zuschauer wenigstens die Möglichkeit geben oder alle Puzzleteile an die Hand geben, dass ich kein Physikstudium brauche, um den Film zu verstehen. Und vielleicht ist der Film auch gar nicht so kompliziert, wenn man sich den mehrmals anguckt, aber weil der für mich jetzt halt schon so eine hohe Schwelle hat und ich weiß, ich gehe da rein, habe nicht wirklich so Spaß, habe ich auch nicht irgendwie Bock, mich da großartig nochmal mit der Handlung zu beschäftigen.
Ja.
Das ist bei mir leider so ein bisschen vielleicht auch so eine Trotzreaktion, aber da hat der Film mich ein bisschen verloren. Hinzu kommt noch, dass ich die Handlung überraschend emotionslos fand, wenn ich irgendwie sowas an sowas wie Inception denke. Also die Emotionen sind für mich einfach komplett auf der Strecke geblieben. Irgendwie haben mich die Charaktere alle nicht interessiert, außer Robert Pattinson, weil ich Robert Pattinson cool finde. Ja. Und Elizabeth Debicki, wo ich direkt bei meinem nächsten Punkt bin. Also ich finde so Frauenfiguren, ja, war irgendwie auch nicht so spannend. So, die war halt irgendwie nur so in der Opferrolle. Die hat nicht wirklich was gemacht, außer am Ende. Und das fand ich irgendwie schade, weil ich glaube, ihr Charakter wäre eigentlich cool gewesen. Die hat auch eine aktive Rolle übernehmen können, anstatt irgendwie die ganze Zeit irgendwie verletzt in der Ecke rumzuliegen. So.
Ja.
Das hat mich ein bisschen gestört. Generell, dass die Charaktere für mich einfach zu flach waren. Und das mag vielleicht funktionieren, dass man vielleicht irgendwie den etwas exzentrischeren hat mit Robert Pattinson und dann irgendwie diesen coolen, männlichen Protagonisten, David Washington. Aber da war einfach für mich zu wenig Tiefe drin. Und vielleicht bin ich mit einer falschen Erwartungshaltung reingegangen. Der Film muss ja auch keine tiefgründigen Charaktere präsentieren, um Gottes Willen. Aber irgendwie waren das alles so Punkte, wo ich mir gedacht habe, dass also ich gehe in einen Christopher Nolan-Film und erwarte so echt so packende Handlungen, krasse Emotionen irgendwie auch und mitreißende Sachen und am Ende gehe ich raus und sage, ja, die Action-Szenen waren geil und das bin ich eigentlich nicht gewöhnt von einem Christopher Nolan-Film.
Da gehe ich tatsächlich auch ein Stück mit dir bezüglich der emotionalen Tiefe. Also da fand ich jetzt auch, hat mich jetzt nicht richtig emotional gepackt, dass ich da weinen musste oder sowas. Aber irgendwie konnte ich in dem Fall drüber hinwegsehen, weil es mich halt an anderen Punkten gepackt hat sozusagen. Also es hat mich auf jeden Fall gepackt, nicht auf der Ebene, die ich eigentlich auch gewohnt bin, wie gesagt, Interstellar, ich habe Rotz und Wasser geheult. Und ich fand es tatsächlich natürlich auch ein bisschen zu verstrickt. Also ich habe jetzt beim zweiten Mal gemerkt, halt okay, es ergibt schon, das meiste ergibt schon alles Sinn, man muss halt wirklich unfassbar aufpassen, aber gerade die Endsequenz, als dann 1000 Leute einmal invertierte, dann wieder rum, zacka und da, hier, blickt doch nicht mal Nolan mehr durch irgendwie. Also fand ich auch wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert und am Anfang, ich kann auch sozusagen den Ärger so ein bisschen verstehen, wo man denkt, hey Leute, ja, okay, es ist Nolan, der mag es anspruchsvoller, aber ich will halt den Film trotzdem verstehen, so ein bisschen, oder gib mir wenigstens eine Anleihung und ich mag es auch nicht, wenn immer jemand sagt, ja komm, ach, musst du jetzt nicht verstehen. Das ist wie bei Lost, da wird auch irgendwann in der Folge, in Staffel 5, da geht es auch ein kleiner Spoiler, geht es auch um Zeitreisen. Und dann sagt der einer, ja, es ist kompliziert. Und dann wird nicht mal drauf eingegangen. Ja, super. Leute, das ist ein bisschen lazy writing. Würde ich jetzt Nolan nicht vorwerfen, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich hatte zum Beispiel auch brutale Probleme mit dem Antagonisten, mit dem Russen. Also ich mag den Schauspieler, ich finde, aber er kam da nicht so böse rüber, wie er, glaube ich, rüberkommen sollte. Also ich fand ihn zum Beispiel, also ich hätte jetzt, hatte ich eher Schiss vor seinem Kompagnon irgendwie, der Große da. Und ich fand sein Motiv, also warum er das alles macht, das fand ich echt. Da dachte ich, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir kurz gedacht, oh Gott, nicht dein Ernst, oder?
Ja.
Aber ich bleib dabei, ich bin großer Fan, einfach weil er mich an ganz anderen Punkten abgeholt hat. Vielleicht war es auch einfach das erste Mal Kino seit, boah, ich weiß nicht, seit 4, 5 Monaten, vielleicht sogar länger, ich weiß es nicht. Ich kann es voll verstehen und mich hätte es wahrscheinlich auch mega aufgeregt, wenn ich da die Hälfte nicht verstanden habe. In dem Film bin ich zum Beispiel bewusst nicht auf Englisch reingegangen. Ich hatte so ein Gefühl. Ich habe das Gefühl, bei Nolan sind die Dialoge sehr wichtig und teilweise sehr kompliziert. Und wenn man halt nicht so gut Englisch sprechen kann, da dachte ich, gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Und in dem Fall habe ich, glaube ich, sogar das Richtige getan.
Ja, das glaube ich auch. Also ich möchte das auch gar nicht, also es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn er so komplizierte Filme macht und so. Aber
klar, wenn es schlecht abgemischt ist und man einfach nicht versteht, was die sagen, weil Leute weil irgendwie das Flugzeug halt so laut ist. Klar, das ist ärgerlich.
Ja, also ich meine, es war einfach nicht irgendwie mein Film. Vielleicht bin ich auch mit einer falschen Erwartungshaltung reingegangen und das ist ja auch dann irgendwie nicht Christopher Nolan schuld, wenn er meine Erwartungen nicht erfüllt, wenn ich von was anderem ausgehe, was ich dann im Endeffekt bekomme. Es war einfach nicht so mein Film irgendwie. Ja. Und das ist ja auch vollkommen
in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt müssen wir nur natürlich gucken, irgendwie inwiefern hat sich's gelohnt für Warner, den Film rauszubringen. Es war ja der erste Blockbuster seit der Ausbruch der Pandemie, zumindest in Deutschland dann. Die sind ein Risiko eingegangen. In Deutschland habe ich gelesen, ich glaube zumindest, dass es so ist, dass er schon oder gleich erfolgreich ist wie Dunkirk. Und damals gab es keine Pandemie. Also ich finde, das ist schon mal ein ziemlich gutes Indiz, dass die Leute Bock haben aufs Kino, dass sie hungrig sind nach Film, dass sie hungrig sind aufs große Medium. Problem ist halt, in den USA haben viele Kinos noch zu, ich glaube, in den wichtigsten Staaten, also wie Kalifornien, wo halt einfach eine extrem große Kinolandschaft ist, oder wo war es noch? Weiß ich nicht. New York oder sowas. Hat mich super gefreut, dass der Film ins Kino kommt. Ich kann natürlich jeden verstehen, der aus Vorsicht sagt, er packt den Film lieber ein Jahr später erst in die Kinos. Ob die Kinos bis dahin alle überlebt haben, ist halt eine andere Spur und wahrscheinlich jetzt auch ein zu großes Thema, um das jetzt noch aufzumachen. Ich wollte es nur mal in den Raum werfen.
Ja, also klar, der Film wurde ja auch von allen Seiten, bevor und während er dann raus war, als Retter der Kinolandschaft bezeichnet, dass Christopher Nolan von seinem Turm hinabsteigt, um alle Kinos zu retten. Ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, wie du schon sagst, so, weil irgendwie kann ich es voll verstehen und begrüße es auch, wenn man irgendwie sagt, ja, ich bleibe jetzt doch lieber zu Hause, weil es mir zu gefährlich, vor allem in den USA, wo es ja dann echt nochmal eine Ecke härter ist als hier gerade. Auf der anderen Seite verstehe ich auch Kinos, die sagen, ja, wir überleben das halt sonst nicht, wir müssen schließen, wir müssen haben Gebühren und Mieten, die wir zahlen müssen, und das packen wir halt einfach nicht, vor allem so kleine Independent-Kinos halt, die oder so kleine, die einfach irgendwie so drei Säle haben und dann auf so Blockbuster eben angewiesen sind, um sich über Wasser zu halten.
Wobei ich glaube, diese Arthouse-Kinos, ich glaube, die haben eher durch ihr Stammpublikum und eher nischigen Filmen weniger Probleme. Da ist, glaube ich, nur das Problem, dass der Saal halt so klein ist und mit Abstand ist es halt da schwierig. Das heißt, du kannst den Saal ja auch weniger belegen.
Ja, ich meine, gar nicht so Arthouse-Kinos, das Independent-Kino war vielleicht irgendwie falsch gesagt, aber so zum Beispiel in so einem Dorf irgendwie, wo dann halt so ein Kino ist, das irgendwie alle Disney-Filme zeigt, so halt so, um sich irgendwie der Bevölkerung was zu bieten. Ich sehe dann aber tatsächlich auch die Verantwortung. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen politisch, ich gehe mir da auch nicht zu tief rein, aber die Verantwortung halt nicht bei den Verleihern und bei den Kinos, irgendwie die Kinos am Leben zu erhalten, genauso wie ich bei den Clubbetreibern nicht die in der Verantwortung sehe, irgendwie sich über Wasser zu halten. Das ist vielleicht auch einfach eine politische Frage, aber
sehe ich absolut.
Man muss auf jeden Fall das irgendwie vielleicht auch vielleicht anerkennen, dass Christopher Nolan das versucht hat und vielleicht zu Teilen auch geschafft hat. Das ist natürlich auch ein risky Move vom Verleiher. Aber hier in Deutschland scheint es ja auf jeden Fall funktioniert zu haben.
Ja, also wie gesagt, ich freue mich total, dass es gemacht hat. Ich sehe auch die Pflicht jetzt, die Politik in der Pflicht, weil wenn irgendwann mal die Kultur aussterben sollte, ich will jetzt nicht pessimistisch sein, das wär haarsträubend.
Sehr traurig,
Das wäre sehr, sehr traurig. Aber dann kommen wir jetzt noch zu einer lustigen Endrubrik, denn wir wollen jetzt ein bisschen hier eine Klammer machen, um Tenet die Handlung einzurahmen. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, es ist ja ein Zeitreisefilm, so viel kann man natürlich sagen, und irgendwie haben wir beide bei Zeitreisenfilmen immer so ein bisschen kleine Problemchen. Ja. Was ist dein Problem, Enos, mit Zeitreisenfilmen? Oder anders gefragt, findest du die einfach geil?
Also ich finde sie geil, aber ich habe Probleme mit Zeitreisenfilmen.
Diplomatisch.
Beides tatsächlich. Also was ich nie leiden kann, ist vielleicht auch ein Punkt, den ich ein bisschen mal dir vorweggreife, aber ich muss ihn einfach sagen, weil er mich wirklich nervt, ist, dass, also ich finde es noch nicht mal so schlimm, dass Zeitreisefilme keinen Sinn ergeben. Ich finde es aber immer schlimm, wie Filme sich dann darum winden, irgendwie eine Erklärung zu finden und dann so weirde technische, wissenschaftlich oder pseudotechnisch und pseudowissenschaftliche Begriffe sagen, um das irgendwie als so ein Hard Fact zu verkaufen. So, ja, wir müssen dann den Protonen Quattroola irgendwie umsträuben, um dann einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum zu schaffen und da müssen wir dann drei Teilchen rausholen und dann können wir drei Schritte zurückgehen. Und das finde ich irgendwie kacke, weil ich denke so, ja, jeder weiß, dass es nicht funktioniert, sagt einfach, wir haben diese Maschine gebaut und da können wir die Zeit zurückreisen. Cool, ich bin fein damit. Aber hör auf, mir irgendwie so nervige, sinnlose technische Begriffe ins Gesicht zu werfen. Damit kann ich nichts anfangen.
Ja, irgendwie, es ist halt so, es gibt immer dieses Paradoxon. Und das ist ja in der Realität, ist es ja auch, da wird ja ewig diskutiert. Sind Zeitreisen möglich? Wie sind Zeitreisen möglich? Bla bla bla. Das heißt, wir wissen alle, es ist kompliziert und komplex und vielleicht nicht ganz möglich. Und jedes Mal denke ich mir halt, ich habe jedes Mal einen Knoten im Kopf. Ich denke mir nach jedem Ding, ob es jetzt Harry Potter 3 ist oder was auch immer, ich denke mir jedes Mal, okay, ja, okay, ergibt Sinn, aber was ist damit? Ah, okay, das kann man nicht auflösen. Boah. Das ist halt, man macht sich's dann, das ist ein geiles Thema, da bin ich ganz bei dir. Ich finde das auch, ich finde das mega spannend. Und auch bei Interstellar ist es ja so eine Art Zeitreise und ich finde, da ist es zum Beispiel ganz cool gelöst. Mhm. Aber irgendwie machen sich's dann die Drehbuchautoren und Autorinnen, die machen sich's halt einfach ein bisschen leicht, indem sie halt sagen, ja, geht halt nicht anders, so und so müsste es funktionieren. Aber ich finde, bei ein, zwei Filmen finde ich es eigentlich ganz geil gelöst. Und zum Beispiel? Jetzt nenne ich einen Film, da werden wahrscheinlich viele die Hände über den Kopf schlagen. Ich finde, bei Avengers Endgame haben sie es geil gelöst. Mhm. Ich finde es, da habe ich mal Artikel drüber gelesen, ich finde es tatsächlich richtig schlüssig. Und dann werden ja Parallelwelten aufgebaut und die werden jetzt aber Teil der Marvel-Serien. Ach, irgendwie, da fand ich es schön. Da hatten sie einen anderen Ansatz so ein bisschen. Ich könnte jetzt auch nicht mehr auch mit alles erklären, aber da fand ich es cool. Und auch bei Harry Potter 3, das war so das erste Mal Zeitreisen, glaube ich, den ich bewusst gesehen habe damals im Kino. Mhm. Auch da sagt man ja sowas, das ist am schlüssigsten, glaube ich zumindest.
Ja, also es gibt ein paar Filme, die machen das gut. Ich finde, wie du schon sagst, bei also mit dieser wirklich einfachen Erklärung zu sagen, yo, du reist in die Zeit zurück, aber wenn du da was veränderst, machst du eine Parallelwelt auf. Cool, mehr brauche ich nicht. Das finde ich auch irgendwie ganz edel gelöst. Es ist einfach schwer, es ist unmöglich, eine Zeitreise irgendwie schlüssig zu erklären. Es geht einfach nicht. Und da kann man, ich glaube, wenn man sich da drin verliert, hast du am Ende irgendwie 300 Jahre lange Exposition, die sich dann eh keiner merken kann. Ja. Und natürlich ist es auch immer cool, wenn die da so Gehirnschmalz reinstecken und das dann dem Zuschauer oder der Zuschauerin präsentieren wollen. Aber ich finde, wichtig, dass dieser Bau vorhanden ist, dass es auf einem soliden Gerüst steht, aber ich muss es gar nicht zwangsläufig wissen. Gib mir einfach drei Schlüsselwörter, grob, wie es funktioniert, aber erklär mir nicht den ganzen Kack im Film, dafür habe ich keine Zeit. Ich treffe harte Worte am Morgen. Und dann noch eine Sache, die mich an Zeitreisefilmen nervt, dann bin ich auch, ich bin wahrscheinlich nicht durch, aber das sind die zwei Sachen, die mich am meisten nerven. Ich finde, Zeitreisefilme kann man super dafür nutzen, um emotionale Momente zu schaffen. So, wenn irgendwie man vielleicht der Charakter einen wichtigen Moment in seiner Vergangenheit wieder besucht oder so. Ja. Oder dann jetzt erfährt, oh, es war gar nicht so, wie ich mir das immer gedacht hatte. Aber ich finde, so oft wird dieser cheesy Moment in der Vergangenheit so lange ausgespielt, dass das so lange gedreht wird und dann redet der auch noch mit sich selbst für 100 Jahre und dann du wirst schon schaffen, man, du weißt, bald kommen gute Zeiten und so. Und ich bin immer für Emotionen und so. Aber halt in einem angemessenen Rahmen, der in einem Film funktioniert oder in einer Serie. Ja. Und oft, finde ich, wird das halt einfach zu weit ausgedehnt, dass man sich dann denkt, ja, hat mich jetzt voll mitgenommen, die Szene, aber nach 50 Minuten muss ich jetzt auch nicht mehr sehen, wie der da rumheult.
Ja, es ist halt sehr vorhersehbar immer. Ja. Weil natürlich wird auf die Tränendrüse gedrückt. Klar. Das ist ja...
Da sieht er seine Frau nochmal, die gestorben ist bei einem Autounfall vor 5 Jahren. Und das ist mega emotional.
Endgame, Ende. Aber da finde ich es eigentlich zum Beispiel ganz
gut. Das ist ganz gut gelöst. Das ist auch nicht lang. Das ist einfach kurz und knackig.
Ja, genau so. Leute, orientiert euch an Endgame. Dass ich das mal sage. Alle Nolans der Welt. Schaut euch Endgame an.
Und das ist die Lösung. So wird's gemacht. Werdet alle zum Marvel Cinematic Universe.
Ah, herrlich. Das war's auch schon mit unserer ersten neuen Folge der zweiten Staffel vielleicht. Zumindest die erste neue Folge im neuen Konzept, im neuen Gewand. Mhm. Schreibt mal gerne uns, wie ihr das findet, ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt. Darüber freuen wir uns natürlich auch immer wieder. Und wie gesagt, haltet mal die Augen und Ohren offen. Wir versuchen da echt ein paar coole Ideen reinzubringen, wie wir euch noch mehr einzubinden haben. Wenn ihr auch irgendwelche Filmvorschläge habt oder sagt, hey, boah, lass doch mal irgendwie so eine Special-Folge machen mit einem richtig alten Film, sage ich jetzt mal, also alt in Richtung 30er, 40er, 50er. Mhm. Gerne auch das schicken, wir sind da völlig offen, wir wollen es so breit wie möglich halten. Es laufen gerade wenige Filme in den Kinos an, vielleicht wird es eher in Richtung Filme, die es halt schon gibt. Ja.
Ich würde mal direkt was vorschlagen für die nächste Folge.
Da bin ich mal gespannt.
Wir sind ja gerade hier im spooky Oktobermonat und wenn die nächste Folge rauskommt, ist doch schon November, glaube ich. Aber spooky Monat heißt natürlich auch spooky Filme. Ich weiß jetzt nicht, wie zart beseitet du bist, was Horror angeht. Aber vielleicht
Langsamer werde ich. Ich werde langsam ängstlicher.
Das war früher
gar nicht so. Aber es geht noch.
Vielleicht könnt ihr uns ja irgendwie mal so einen zarten Horrorfilm, vielleicht ein bisschen Grusel uns raushauen, den wir dann in der nächsten Folge besprechen können. Oder machen wir einfach eine kleine Spooky-Folge.
Finde ich super.
Ja.
Dann machen wir doch direkt auch noch am kommenden Mittwoch oder wann auch immer ihr das anhört, eine kleine Story und dann machen wir einen Fragesticker rein und dann dürft ihr das reinschreiben.
Genau.
Haben wir schon Fragesticker mit unseren 100 Followern?
Sagen wir einfach mal ja, zur Not kaufen wir uns einfach noch ein paar.
Ansonsten gibt es ja die guten alten DMs.
Ja, slidet in unsere DMs hinein.
Finde ich eine coole Idee, habe ich Bock drauf.
Ja, sehr schön.
Schön. Gut. Dann hoffe ich, ihr habt eine schöne Zeit gehabt, diese halbe Stunde, 45 Minuten. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche und bis bald, bis nächste zwei Wochen.
Tschüssi. Bis dann.